Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das letzte Mal, wo ich hier war, da haben wir über das Thema Lobpreis und Anbetung gesprochen. Wir definierten so diesen Begriff erstmal, Lobpreis und Anbetung, was es bedeutet. Und wir legten so einige grundlegende Herzenseinstellungen zu diesem Thema fest. Also das Thema war mehr das Herz der Anbetung. Wir schauten so auf 6 Punkte zum Beispiel, wie unsere Haltung in der Anbetung sein sollte und in dem Lobpreises. Und zwar haben wir darauf geschaut, als erstes, dass wir in Gottesfurcht anbeten sollen, lobpreisen sollen. Aber wir haben danach die Bibelstelle aus 89. Psalm angeschaut, Verse 6 bis 8. Zweiter Punkt war, dass wir in einer intimen Beziehung, in einer persönlichen intimen Beziehung zu Gott kommen sollen, aus 3. Mose 10, Vers 3. Der dritte Punkt war, dass wir der Heiligung nachstreben sollen. Und dazu die Psalme 93, 29 und 15. Der vierte Punkt war, unsere Haltung soll eine bußfertige und eine gerechte Haltung sein, aus Matthäus Kapitel 5, 23 und bis 34. Der fünfte Punkt war, es soll einfach oder schlicht und im Ernst geschehen, aus Prediger 5, Vers 1. Und der sechste Punkt war, dass unser Herz in Stille vor den Herrn kommt, dass wir nicht aufgewühlt kommen, sondern wenn wir anbeten und lobpreisen wollen, dass unser Herz in Stille vor ihm tretet, aus Habakuk 2, Vers 20 und Offenbarung 8, Vers 1. Ja, wir betrachteten dazu den Psalm 150, der uns diese W-Fragen ganz wunderschön zu diesem Thema Anbetung beantwortet. Und zwar, die W-Fragen waren: Wen sollen wir anbeten und loben? Warum sollen wir es tun? Wo sollen wir es tun? Wie sollen wir lobpreisen? Und zum Schluss haben wir die Frage aufgestellt, wer oder was soll den Herrn loben, mit der Antwort, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. So, das ist ein bisschen jetzt so eine, wie sagt man, Review, ein Rückblick auf das, was wir besprochen hatten, weil das Thema des Lobpreises und der Anbetung, ich möchte es heute etwas erweitern. Und zwar, dieses Thema ging mir schon eine Zeit lang nahe und hat mich auch beschäftigt. Und zwar fing das alles an mit einem Vers aus dem ersten Johannesbrief. Und zwar der erste Vers im 4. Kapitel, wo Johannes schreibt: Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und dieses, als ich das so gelesen habe, das ging mir so nach und nach. Und dann stelle ich mir auch so ein paar Fragen. Zum Beispiel war eine Frage, wenn wir so moderne christliche Musik hören besonders, kann Gott mit egal welcher Musik verherrlicht werden? Oder die andere Frage war, ist jede Art von Lobpreis und Anbetung Gott wohlgefällig? Oder wenn man zu einer Kirche kommt und die Dinge, die dort geschehen, im Namen Christi passieren, sind die dann christlich? Und so weiter. Ich denke, ihr wisst, in welche Richtung meine Gedanken da gingen. Und für mich so heraus, durchs Bibellesen und Studium, konnte ich diese Antwort finden: Ja, es gibt eine falsche Anbetung, die Gott nicht wohlgefällig ist. Und deshalb wollte ich auch dieses Thema jetzt auch weiterführen und besonders mehr auf diese Warnung, die wir hier aus 1. Johannes 4 finden, um die zu prüfen, dass wir prüfen, was wir haben. Es war jetzt am Anfang dieses Jahres und das war so dieses Ergebnis, was mich auch so ein bisschen wachgerüttelt hat. Und zwar war da eine Männerkonferenz in Amerika. Und zwar, die hieß die Stronger Men Conference. Ich weiß nicht, ob ihr damit bekannt seid. Mir war diese Konferenz ganz unbekannt. Ich kenne auch nicht die Gemeinden, die das veranstaltet haben. Und ich hätte vielleicht auch gar nichts davon mitbekommen, wäre da nicht etwas ganz Skandalöses passiert. Und zwar ein Pastor mit dem Namen Mark Driscoll, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er kam, ich denke, das war am zweiten Tag dieser Veranstaltung, auf die Bühne und er sollte predigen. Und anstatt zu predigen, kniete er nieder und dann mit seinen eigenen Worten sagte er: Oder ich versuche das jetzt zu übersetzen. Er sagte so viel wie: Mir liegt es ganz schwer auf dem Herzen, euch das mitzuteilen, aber ich muss euch warnen. Denn, und ich bin schon seit 1 Uhr nachts wach und ich bete für euch alle. Denn der Geist Isebels ist hier mitten unter euch. Und er hat sogar diese Konferenz eingeleitet, so anscheinend aufgemacht. Und als er so da am Sprechen war und am Reden war, kam der Hauptpastor und viele von den Zuhörern und haben ihn von der Bühne gejagt. Als ich das so mitbekommen habe, dachte ich mir so, etwas ganz Schockierendes, dass sowas an einer christlichen Konferenz passiert. Auch die Worte, die er geredet hat, für mich etwas ganz Fremdes. So an einem christlichen Gottesdienst, öffentlichen Gottesdienst, so etwas zu sagen. Und dann durfte ich etwas reinschauen und ein bisschen herausforschen, was ist denn da passiert, dass er sowas Irritierendes sagen konnte, dass die Leute so aufgewühlt waren, dass sie ihn von der Bühne gejagt haben. Und hatten diese Pastoren und die Zuhörer recht, überhaupt sowas mit ihm zu tun? Und so, als ich da reingeschaut habe und nachgelesen, und auch da sind viele Videos auch davon, die man anschauen kann, wie das war, diese Konferenz fing an, dass der Hauptpastor mit einem Motorrad auf die Bühne gekommen ist. So mit Musik und viel Lichter und auch Rauch und alles Mögliche fing dieser Tag an. Dann wurden ein paar Zirkusnummern gemacht und unter anderem war da ein Mann, der halb bekleidet, Schwerter schluckend vor den anderen Männern getanzt hat. Und ich habe mir das nur so angeschaut und dachte mir, für uns unvorstellbar, dass so etwas passiert in einer christlichen Veranstaltung. Doch dieses alles wurde in dem Namen Christi zur Erbauung junger Männer des Glaubens getan. Nun, ich will nicht auf dieses Event ein bisschen mehr reingehen. Ich will auch nicht über den Geist Isebels viel sprechen. Wer dazu mehr Fragen hat, kann nachschauen in dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Thyatira. In Offenbarung lesen wir das im 2. Kapitel, Vers 18 bis 29. Es ist auch vielleicht jetzt ein sehr extremes Beispiel, das ich auch jetzt mitgeteilt habe. Das war so der springende Punkt für mich, in dieses Thema mehr reinzuschauen, dass sowas für uns Unvorstellbares passieren kann in unserer heutigen Gesellschaft. Aber wir sehen doch, dass heutzutage einige von diesen Einflüssen in die Gemeinden hereinkommen. Zum Beispiel auch hier lokal wird das nicht unbedingt bei uns in der Gemeinde, aber wir hören das immer wieder, wird ganz laut gerufen, wir sollen tolerant sein. Wir sollen die Menschen akzeptieren in unserer Mitte, so wie sie sind. Die brauchen sich nicht ändern. Wir müssen nur mehr tolerant sein. Wir sollen mit mehr Liebe, und ihr seht, dass ich das mit Anführungsstrichen gesagt habe, weil das ist nicht die wahre Liebe, das ist eine heuchlerische Liebe, sollen wir den Menschen entgegenkommen. Wir sollen die einfach aufnehmen, so wie sie sind, mit allen ihren Dingen, die sie tun. Die können sie auch ruhig weiter tun, auch in unseren Mitten. So wird das oft auch gehandhabt. Auch werden ganz raffinierte Methoden angewendet, um den Menschen, besonders den Weltmenschen, das Kirchegehen mehr geschmackhaft zu machen. Zum Beispiel wird die Musik dem Stil der Kultur angepasst, die Predigt der heutigen Politik oder dem Gesellschaftswissen oder Wesen oder man kann so sagen, dem heutigen Zeitgeist angepasst. Und man merkt so in solchen Mitten, dass die Autorität der Bibel mehr und mehr schwindet. Lasst uns zusammen dazu einen Abschnitt lesen, und zwar aus 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 14 bis 16. Es sind wahrscheinlich wohlbekannte Verse, aber lasst sie uns zusammen lesen. 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14 bis 16. Hier steht: Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit den Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen. Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes bis hierher. Es fängt an mit, zieht nicht am fremden Joch. Mir gefällt es, wie es auf Englisch geschrieben ist, und zwar, do not be unequally yoked. Man merkt, da ist ein Unterschied, unequal, yeah, yoke, das fremde Joch. Ist für uns vielleicht ein Bild, das schwer vorzustellen ist. Aber das Bild kommt eigentlich aus dem 5. Buch Mose, 22. Kapitel 9 bis 11. Und wir werden später darauf nochmal zurückgreifen und es lesen. Und zwar steht da, man tut nicht einen Ochsen und einen Esel zusammen einspannen zum Ackern. Wer sich ein bisschen mit Tieren beschäftigt hat, der weiß, dass jede Tierart reagiert ein bisschen anders. Ja, ein Tier muss man vielleicht schieben, das andere Tier kann man leiten und es geht ganz einfach. Aber wenn man zwei verschiedene Tierarten hat, erstens das Gestell wird nicht das unterhalten, aber dann auch das Treiben des Tieres wird ganz anstrengend sein, weil die Tiere werden nicht gleich auf ein Kommando hören. Und so werden sie vielleicht in verschiedene Richtungen ziehen und es wird ganz ungleichmäßig gehen, dieses Ackern. Und hier benutzt Apostel Paulus dieses Bild und sagt, zieht nicht am fremden Joch oder seid nicht ungleichmäßig unterjocht mit den Ungläubigen. Er macht es hier ganz klar, dass da ein Unterschied ist zwischen der Arbeit, die wir als Kinder Gottes tun und der Arbeit, die die Welt oder hier benutzt er das Bild des Ungläubigen oder der Dunkelheit. Es ist eine Arbeit, die nicht vermischbar ist. Es ist ein klarer Unterschied zwischen der Arbeit, die wir tun und die Arbeit, die die Welt tut. Wir hören auch diese Warnung oder diesen Aufruf sehr oft in der Bibel, zum Beispiel, sondert euch ab von der Welt. Machet euch nicht gleich der Welt. Stirbt ab der Welt und ihren Lüsten. Diesen Aufruf sehen wir immer wieder im Worte Gottes. Wisst ihr, der Feind weiß ganz genau, dass wenn er es schafft, einen Kompromiss oder einen sogenannten Kompromiss zu schließen, es kann auch ein ganz klein, unscheinbarer Kompromiss sein, dann hat er es geschafft, einen Eingang, auch wenn es durch die Hintertür ist, in unser Leben zu finden und er kann uns beeinflussen. Und wenn er das schafft, dann kann er es den Samen zum Beispiel streuen, der Zweifel bringt, so wie er es bei Abraham und Sarah getan hat. Gott hat ihnen ein Nachkommen, ein unzählbaren Nachkommen versprochen. Doch sie wurden ungeduldig und dann dachten sie, sie müssen vielleicht Gott nachhelfen. Und so besprachen sie es und Abraham ging zu der Hagar ein und wir wissen, dass sein Nachkommen bis heute, wir wissen Oktober, der 7. Oktober, was passiert ist. Ja, sein Nachkommen, wie viel Herzeleid er dem Volk Israel antut. Oder er tut einen Samen der Verführung streuen und versucht so einen Menschen, so wie er bei Adam und Eva es getan hat. Und er hat sie zum Fall gebracht. Und wir wissen, wie es uns heute geht. Ja? Wir Männer müssen schuften und die Frauen ja, Kinder gebären in Schmerzen. Das sind die Folgen von ihrem ja, Kompromiss, den man so sagen darf, mit dem Feind. Er führt es so weit, dass wir getrennt sind von der Leitung unseres Herrn. Und dann passiert es, dass wir Fehlschritte tun, stolpern oder fallen. Er bringt es so weit, dass uns der Segen geraubt wird oder wir uns anderweitig auch verletzen. Wir wissen aus Epheser 6, Vers 12, dass wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Geschwister, unser Kampf scheint mit einer unsichtbaren Macht zu sein. Wir haben heute von den guten Mächten gesungen. Aber da sind auch Mächte, die scheinen unsichtbar zu sein. Aber wir sehen doch ihre Wirkung ganz klar. Nun zurück zu unserem Thema des Lobpreises. Warum sehen wir das so sehr, die Christen in diesem Bereich des Lobpreises und der Anbetung angegriffen werden? Wenn wir jetzt ganz genau betrachten, wer der Angreifer ist, der Feind. Luzifer ist der Name. Und er war geschaffen oder wurde dafür geschaffen, er war zuständig für den Lobpreis Gottes. Er war zuständig und in diesen Dienst gestellt zur Verherrlichung Gottes. Und so durch ist er ein Experte unter anderem der Musik. Er versteht auch ganz gut die Auswirkung der Musik. Und er weiß ganz genau, wie er in diesem Bereich Gott die Ehre nehmen kann. Und zwar indem er uns als Christen von dem, wie Gott es vorgesehen hat, ablenkt und dahin steuert, wie es ihm gefällt. Und dadurch nimmt er die Ehre, die Gott gebührt, und versucht sie für sich zu nehmen, weil er denkt, sie gehört ihm. Und das war der Anfang der Sünde. Er hat sich überhoben und dachte, mir gehört die Ehre, ich will verherrlicht werden. Und das versuchte auch in den Gemeinden. Wir waren in 2019 mit der Familie, wir waren auf Suche nach einem geistlichen Zuhause und so gingen wir in eine Kirche, die auch nahe zu unserem Haus war. Und am Anfang gefiel es uns da ganz gut. Die Leute waren sehr freundlich, es war auch eine für uns sehr lebendige Gemeinde, es hat unseren Kindern auch sehr gefallen, für uns was ganz Neues, aber es hat uns eigentlich ganz gut gefallen da. Aber so nach ein paar Besuchen passierten immer wieder Dinge, die uns ein bisschen so stutzig gemacht haben. Und wir mussten uns fragen, ist das wirklich von Gott oder ist das hier etwas anderes? Zum Beispiel, der Prediger in der Mitte von seiner Predigt sagte so etwas wie zur Gemeinde, ihr denkt vielleicht, ich tue, wenn ich mich vorbereite, so sinnliche Musik hören, damit ich in die Stimmung komme bei der Vorbereitung. Aber das ist nicht so. Sondern ich höre gerne die Musik meiner Jugend, Rock'n'Roll, und die beruhigt mich so schön und dann kann ich mich gut vorbereiten für die Predigt. Und ich dachte so, das geht doch nicht. Wie geht das? Das passt nicht zusammen. Und ein andermal, er kam aus dem Urlaub gerade zurück, dann sagte er zur Gemeinde, Gemeinde, wie ihr wisst, und das war auch der letzte Sonntag, wo wir dort waren, sagte er, Gemeinde, wie ihr wisst, einmal im Jahr fahre ich nach Disneyland mit meiner Familie. Erstmal dachte ich, nichts dabei. Sagt er, weil wie ihr wisst, dort werde ich schön aufgetankt und dort kommt meine Inspiration, diese Gemeinde zu leiten. In dem Moment, als mir das bewusst war, dass hier ist was ganz anderes am Arbeiten als der Heilige Geist. Das Wort wird vielleicht benutzt zur Predigt, aber es ist nicht die Predigt. Und ich konnte meine Frau und meine Kinder nicht schnell genug aus diesem Gebäude herausholen. Der Gesang war Lobpreis. Es waren Lieder zum Beispiel, ihr kennt das, Holy Spirit, you are welcome here. Heiliger Geist, du bist hier willkommen. Wunderschöne Worte, wunderschönes Lied. Die Stimmung war Lobpreis. Aber Gott war nicht der, der gelobt und gepriesen wurde. Ein Beispiel, das wir haben aus dem Alten Testament, finden wir in 1. Samuel, Kapitel 13, die Verse 8 bis 15. Und hier geht es um Saul, wie er ungehorsam war und selbst das Opfer brachte. Nun, wie wir auch schon letzte Woche erwähnt haben, das Opfer, wir machen das Opfer nicht mehr heutzutage, aber es war sinnbildlich ein Akt der Anbetung und des Lobpreises. Und hier sehen wir, wie durch den Ungehorsam Sauls auch Folgen geschahen. Und lesen wir von Vers 8, also 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 8. Und zwar, da wartete er, Saul, 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Jetzt achten wir darauf. Das Volk lauft weg von Saul. Da sprach er, bringt mir das Herr das Brandopfer und die Dankopfer. Und er brachte das Brandopfer da. Und als er das Brandopfer vollendet hatte, siehe da, kam Samuel. Und da ging Samuel ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach, was hast du getan? Und Saul antwortet, und jetzt schaut mal auf seine Worte, ich sah, dass das Volk von mir weggelaufen ist. Es fing an, von mir wegzulaufen. Und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, Saul sagt das, nun werden die Philister zu mir herabkommen und nach Gilgal, und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. So wagte ich. Hier sehen wir ganz klar, er wusste, es war nicht für ihn bestimmt, das Brandopfer zu tun. Er wusste, dass da Folgen sein können, doch er wagte es, das Brandopfer zu tun. Und dann sprach Samuel in Vers 13, Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dir dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Den Segen, den er versprochen hat, er hätte ihn bestätigt und weiterhin gegeben. Aber nun wird dein Königreich, und das sind die Folgen, nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Wir wissen, David war der Nachfolger, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der den Willen des Herrn tat. Wenn wir diese Sorge dieses Königs anschauen, dann sehen wir auch, dass oft das ist das, diese Angst, die die moderne Kirche hat. Wir sehen, dass unsere jungen Menschen gehen von uns. Nicht, die sagen nicht, die gehen von dem Herrn. Die jungen Menschen gehen aus unserer Gemeinde heraus. Was können wir tun, damit die jungen Menschen bei uns in der Gemeinde? Wir müssen es vielleicht mehr anschaulich machen. Und vielleicht haben sie auch diese Angst, wie Sau vor den Philistern. Was werden wir tun, wenn wir so treu bleiben? Was werden wir tun, wenn der Government zum Beispiel kommt und unsere Türen schließen will? Aber wir müssen uns vielleicht der Politik auch anpassen. Und so sehen wir, dass auch seine Sorgen, genauso wie heutzutage, beeinflusst waren. Und dann war er ungehorsam, weil er sich beeinflussen hat lassen durch diese Ängste. Hier dieses Bild des Opfers ist das Sinnbild des heutigen Lobpreises. Und da ist eine Ordnung bestimmt, so wie auch wir es letzte Mal besprochen haben. Und wenn wir uns wenn wir uns beeinflussen lassen von dem Feind, dann weichen wir ab von dem. Und so wie Saul der Segen genommen wurde, kann es auch bei uns passieren, dass der Segen abbleibt und unsere Taten werden Folgen haben. Wir erwähnten zum Beispiel auch letztes Mal, dass das Abendmahl ein äußerliches Sinnbild unserer Anbetung und unseres Lobpreises ist. Und wir wissen auch, wie da geschrieben ist, wer es missachtet, dass da Folgen sein werden. Wo es steht, darum, weil der Tisch des Herrn missachtet wurde, sind viele von euch erkrankt und so manch einer entschlafen. Vielleicht denken wir jetzt, nun gut, wir verstehen es, wir sollen prüfen, was passiert. Wir sollen schauen, dass unser Lobpreis, unsere Haltung zum Lobpreis, unsere Anbetung soll dem Herrn wohlgefällig sein. Wir verstehen das. Aber heißt das jetzt, wir müssen alle diese anderen Geister kennenlernen, zum Beispiel Isabel? Müssen wir wissen, wer der Geist der Isabels war? Müssen wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, damit wir sie kennenlernen, damit wir sie erkennen können, wenn sie vorhanden sind? Meine Meinung, und ich sage das aus Erfahrung, ganz und gar nicht. Ist ganz und gar nicht wichtig, zu wissen, wer der Geist der Isabels ist oder wer alles da draußen ist, der uns anfechten will. Sondern das Einzige, was wir wissen müssen, ist die Wahrheit. Die Wahrheit, die wir aus der Bibel finden. Wenn wir die Wahrheit kennen, dann wird jegliche Art von Lüge auffliegen. Wenn wir an Gott, in der Nähe von ihm bleiben, wer die Wahrheit auch ist, wenn wir in inniger Beziehung mit ihm bleiben, dann werden wir sehen, ob das, was jetzt kommt, von jemand anders ist oder von ihm. Da brauchen wir nicht zu wissen, wer das ist. Wenn wir wissen, es ist nicht von Gott, das ist alles, was wir brauchen. Nur vielleicht fragst du dich jetzt, aber wenn wir nur an der Wahrheit festbleiben und wir uns nur auf die Wahrheit konzentrieren werden, werden wir dann nicht den Ungläubigen abstoßen, der in unsere Mitte kommt, wenn er diese harte Wahrheit hört? Weil wenn wir ehrlich sind und gestehen, die Wahrheit zu hören, ist oftmals schwer. Es tut sogar oft weh, die Wahrheit zu hören. Wisst ihr, unser Gemeindeleiter in Deutschland, als ich noch als Kind war, kann ich mich noch erinnern, der hat das oft dieses Zitat benutzt. Er sagte, Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei. Und das ist, was wir heutzutage in der modernen Kirche oft sehen. Diese Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei. Dieses Tolerieren. Ja? Es ist keine echte Liebe, weil da fehlt die Wahrheit. Aber Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität. Und das ist das andere Extrem. Aber wenn wir die Wahrheit mit der oder in Liebe verkündigen, dann werden wir gerade das tun, was Jesus angefangen hat hier auf dieser Erde. Jesus hat sich nie abrücken lassen von der Wahrheit. Als er versucht wurde von dem Teufel, sei es mach diese Steine zu Brot oder werf dich vom Tempel, er hat niemals einen Kompromiss eingegangen mit dem Teufel. Er blieb an der Wahrheit fest. Aber obwohl er an der Wahrheit fest blieb, hat er niemals jemanden abgestoßen, der vielleicht ein Sünder war. Wir sehen, die größten Sünder wurden vor ihn gebracht. Und er wurde damit versucht, den Stein zu werfen auf die Ehebrecherin. Und wie ist Jesus ihr begegnet? In Wahrheit, ja, er hat ihr auch gesagt, das ist Sünde, tu es nicht mehr. Aber auch in Liebe. Er wollte ihr helfen. Wir sehen, diese zwei gehören zusammen. Und Jesus zeigte diese Liebe, für uns eigentlich unvorstellbar. Er ging bis zum Tod, so sehr liebt er uns. Bis zum Tod am Kreuz. Wisst ihr, wir brauchen keine Methoden anzuwenden oder irgendwelche raffinierten Ideen haben, um Menschen anzuwerben für den Glauben. Ja, wir sind gefragt von Jesus, Menschenfischer zu werden. Aber das Bild, das benutzt war, war anders als wir fischen. Wir fischen mit einem Köder und einem Haken heutzutage. Damals war es ein anderes Bild. Wir brauchen keinen Köder. Wir müssen nicht die Menschen anlocken und dann mit dem Haken erwischen, dass sie jetzt bei uns in der Mitte bleiben. Nein, sondern in der Wahrheit und in Liebe. Lasst uns dazu etwas lesen, und zwar aus dem 1. Johannesbrief, das 4. Kapitel. Wenn wir die Verse 4 bis 6 betrachten. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Verse 4 bis 6. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Und daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Das ist unsere Aufgabe. Nicht reden, wie die Welt redet, sondern reden, was Gott uns gegeben hat. Und das ist das Wort Gottes, die Bibel. In Liebe verkündigen. Das ist die einzigste Anwendung, die wir brauchen. Wenn wir so anschauen, diese Mega-Churches, wie schaffen sie es, dass so eine große Menge, manchmal Tausende von Menschen kommen am Sonntag zum Gottesdienst. Tausende. Und die Pastoren haben Nachfolger von Millionen. Und dann denkt man sich, wie schaffen die das? Die Frage, die wir uns stellen müssen, reden sie vielleicht, wie die Welt redet und deshalb gefällt ihnen diese Nachricht so sehr? Das dürfen wir prüfen. Unser Ziel sollte nicht sein, eine Menge Nachfolger zu haben als eine Gemeinde oder als Pastor oder als Gemeindeleiter. Das soll nicht unser Ziel sein, sondern an der Wahrheit und in der Liebe bleiben. Lasst uns diese Bilder mal betrachten aus 5. Buch Mose, die hier benutzt werden. So, 5. Buch Mose, Kapitel 22, Verse 9 bis 11. Und hier benutzt er das Bild auf verschiedene, wie sagt man, Metaphern. Zum Beispiel, du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei bepflanzen. Also man pflanzt nicht auf einem Feld verschiedene Dinge. Es wird nicht gut gehen. Damit dem Heiligtum nicht das Ganze verfalle, der Same, den du gesät hast, und der Ertrag des Weinberges. Im 10. Vers, du sollst nicht ackern zugleich mit einem Rind, oder in anderer Übersetzung sagt Ochse, und einem Esel. Du sollst auch nicht anziehen ein Kleid, das aus Wolle und Leinen zugleich gemacht ist. Nun für uns diese Bilder, vielleicht müssen wir uns da ein bisschen hineinsteigern, damit wir es verstehen können. Wir sind nicht unbedingt Landwirte, wir gehen auch nicht unbedingt mit dem Vieh um. Wir tragen heutzutage ganz moderne Kleider, wo Mischungen von Materialien sind, so dieses Bild vielleicht auch nicht ganz hilfreich. Aber wenn wir so den Acker betrachten, wenn Verschiedenes gesät wird, muss auch verschieden behandelt werden. Und es kann entstehen, dass dadurch das gesät wurde und später die Ernte beides kaputt geht. Genauso auch beim Ackern, wenn man einen Rind und einen Esel anspannt, und wir haben das Szenario schon durchgesprochen, es wird ganz schwer sein und es kann passieren, dass nachher der Pflug gar nicht mal funktioniert, wenn es gar nicht vorangeht, weil die Tiere in verschiedene Richtungen ziehen. Und hier das Bild der Kleidung ist vielleicht auch ganz anders zu verstehen. Zum Beispiel, wenn wir denken, was die Wolle oft als Bild benutzt wurde als Reinheit, als Heiligkeit und Lein, das Kleid der Linnen, als ein Schmuck, als edelmaterielles. Ja. Wir sehen, dass unsere Herzenseinstellung, wenn wir nach der Reinigung streben, werden wir nicht streben nach den materiellen Dingen. So, wir sehen, dass hier immer so ein Kontrast, auch wenn es für uns etwas ungewöhntes Bild ist, doch wir können es doch nachvollziehen, was hier gemeint wurde. Und so ist es auch ganz praktisch. Ja. Wenn wir einen Gottesdienst gestalten und wir versuchen, das Wort Gottes zu verkündigen, aber versuchen auch Methoden anzuwenden, die die Welt anwendet, dann wird es nicht gut gehen. Es wird nicht gut funktionieren, weil die Dinge sind nicht in Harmonie miteinander. Und ganz interessant, was hier geschrieben steht. Warum soll man das nicht tun? Damit nicht der Same, also damit das Ganze nicht, damit dem Heiligtum nicht das Ganze verfalle. Der Same, der gesät wurde, und der Ertrag der Ernte. So kann es passieren, dass wenn wir eins predigen, aber was anderes tun oder andere Methoden anwenden, das Wort, das ausgesprochen wird, durch unsere Methoden zerstört wird. Einer benutzte mal dieses Bild und sagte, und ich habe das schon öfters gehört, man soll den Heiden werden wie die Heiden, den Griechen wie die Griechen und den Juden wie die Juden. Man soll sich denen anpassen, damit man das Wort Gottes besser verkündigen kann. Und so benutzte er das Bild und sagte, stell dir mal vor, du gehst in eine Bar, um das Evangelium zu verkündigen. Denk mal, du willst dich den Leuten dort anpassen, sitzt mit denen und selbst wenn du erfolgreich wärst und du ladest den Menschen ein zum Gottesdienst und da kommt am Sonntag und da wird gepredigt, haltet euch fern vom Alkohol. Und dann versuchst du ihm zu erklären, ja, durch den Alkohol geschehen da Dinge, die man nicht tut, man ist nicht mehr unter Kontrolle, versucht das zu erklären und dann sagt er, wo hast du mich getroffen? In der Bar. Also sehen wir, dass das jetzt nur ein Beispiel, das nicht jetzt echt passiert, sondern ein Beispiel, wie das schnell auseinanderfallen könnte. Und in Römer finden wir sogar eine Warnung darüber. Ich werde das jetzt nicht lesen, aber ihr könnt das nachschauen. In Römer Kapitel 2, Vers 21 bis 24. Da redet es gerade darüber, dass euretwegen der Name Gottes verlästert wird. Weil etwas gepredigt wird und was ganz anderes getan wird. Und die Menschen, die kommen in diese Gottesdienste, erstmals freuen sie sich, oh, es wird was Schönes getan, sie sind vielleicht, denen ist das vielleicht bequem, weltliche Art von Musik. Und dann hören sie das Wort, aber dann schauen sie die Menschen an und es passt nicht zusammen. Und so wird der Name Gottes verlästert. Geschwister, es ist wirklich mein Gebet heute, dass wir prüfen können, dass der Herr uns den Geist der Wahrheit und der Liebe in uns erhaltet, damit wir treu und heilig vor den Angesicht Gottes treten, dass wir auch ein wohlgefälliges Opfer dem Herrn bringen, wenn wir vor ihn treten, besonders in unseren öffentlichen Gottesdiensten ihn loben und preisen. Amen.